Deutschlandfunk Kultur Konzert.
I love Chopin's music as a pianist and as a musician.
Ich liebe Chopins Musik als Pianist und als Musiker. Und als Pole habe ich ein besonderes Verständnis für die Bedeutung seiner Musik für Menschen in Polen und für ihren besonderen Stolz. Aber das hat keinen Einfluss auf meine Art zu spielen. Als Interpret beeinflusst einen alles, was um einen herum ist. Was man sieht und hört, eine Sprache und eine Geschichte, besonders das Wissen um Chopins Liebe zu Polen und seine Sehnsucht nach dem Land. Seine Musik geht darüber hinaus. Sie spricht zu meinem Herzen, zu meiner Seele als Musiker. Und ich freue mich, dass ich als Pianist Zugang zu dieser phänomenalen Musik habe.
Trotzdem war es sicherlich auch etwas Besonderes, das erste Mal ein Chopin-Stück oder ein Chopin-Konzert in Warschau zu spielen.
I was terrified. Actually, I was more terrified than when we could talk about playing.
Ich hatte Angst, mehr Angst als beim ersten Mal Mozart in Wien oder Beethoven in Bonn. Die Leute in Polen sind so stolz auf Chopins Musik. Jeder, wirklich jeder dort kennt Chopins Musik, weiß viele Geschichten über Chopin zu erzählen und hat eine Meinung zu jedem seiner Stücke. Es war eine Herausforderung, Chopin in Warschau zu spielen. Damals war ich 13 oder 14 und ich war stur und überzeugt, dass meine Sicht der Dinge richtig war. Ich wusste, dass nicht jeder zustimmen würde. Ich wollte nicht allen gefallen, sondern meine Sicht ausdrücken. Natürlich wollte ich irgendwie auch gut ankommen. Also, das war schon alles ein Risiko.
Ist es manchmal auch so, dass wenn eine Musik so eine Bedeutung hat wie Chopin in Polen, dass es auch die Gefahr ist, ein Museumsgegenstand zu werden?
Of course, there's always this risk that you want to respect the score and you want to respect some sort of tradition, but in the end.
Ja, diese Gefahr besteht, wenn man die Noten und eine Spieltradition zu sehr respektiert. Doch letztlich lieben die Menschen Chopins Musik so sehr, dass sie auch neue Sichtweisen tolerieren. Sie würden das immer Gleiche langweilig finden. Wir Interpreten müssen die Musik lebendig und interessant halten. Stücke wie die Chopin-Konzerte kennt jeder. Aber es gibt so viel Unbekanntes von ihm, und das müssen wir genauso spielen, um alle Seiten dieses Komponisten darzustellen.
Was unterscheidet die Konzerte von Chopin von den seiner Zeitgenossen? Was ist Ihre Erfahrung damit?
Chopin Concertos are written truly as a piano sonata with.
Die Klavierkonzerte hat Chopin quasi als Klaviersonaten komponiert, mit einer schönen Orchesterbegleitung. Viele Orchestermusiker behaupten, Chopins Orchestrierung sei furchtbar. Ich finde das nicht. Er hatte eine Intention, die ganz anders war als die von Beethoven zum Beispiel. Er wollte keine gleichberechtigten Partner. Das Klavier steht im Rampenlicht. Chopin wusste, wie man für Klavier komponiert. Das Orchester schafft wunderbar schöne Farben. Hier und da gibt es eine Konversation zwischen dem Klavier und einem Orchesterinstrument, mit dem Fagott oder der Flöte. Aber sehr selten. Und die Tutti-Passagen sind kleine Unterbrechungen oder bereiten einen neuen Gedanken im Rahmen der Großform vor. Die Streicher spielen lange Noten, das ist nicht besonders interessant. Aber die anderen Instrumente liefern Farben, die ich auf dem Klavier nicht erzeugen kann.
Sounds that I cannot produce on the piano. So it is a piece that I think has a lot to offer. And I think another thing that is important to consider is that Chopin.
Die Konzerte haben eine Menge anzubieten. Außerdem war Chopin einfach kein Orchesterkomponist. Ihm fehlte die Erfahrung. Er hatte also eine idealistische Vorstellung, wie etwas klingen würde. So hat er für die Oboe eine Melodie komponiert und dazu auch die Streicher und das Klavier spielen lassen. Er dachte, das wäre ein schönes Solo. Tatsächlich hört keiner die Oboe und wir Interpreten müssen die Oboe durchscheinen lassen in ihrer Schönheit. Das ist nicht schwer, wenn man sanft und weich spielt. Chopin liebte weiche Klänge. Er mochte keine bombastischen Klänge. Er war kein großer Virtuose wie Beethoven oder Liszt. Er war ein intimer Künstler als Komponist und Interpret. Und diese Sanftheit brauchen wir in den Konzerten.
Und das ist auch der Grund, weshalb er dann in Paris, seitdem er aus Warschau weg war, aus Polen, kein Stück mehr geschrieben hat für Orchester und Klavier.
It's a shame. I think he could have.
Das ist schade, aber er wusste eben sehr genau, was er wollte. Und er war kein Forscher. Er hat gewisse Grenzen nicht überschritten. Und als Pianisten haben wir das Glück, ein solch breites Repertoire seiner Musik spielen zu können.
repertoire that he has left us to perform.
Was bedeutet das für die Beziehung zu einem Dirigenten und dem Orchester? Wie intim muss das Verhältnis sein? Wie gut müssen sie sich kennen, damit sie diese beiden Konzerte von Chopin spielen können? Ich denke, es ist anders als bei vielen anderen Klavierkonzerten.
It's amazing because with the Deutsche Symphony Orchestra and Maestro Ticciatti,
es ist fantastisch, mit dem DSO und Robin Ticciatti dieses Konzert zu spielen. Bei unserem Gastspiel in der Kölner Philharmonie habe ich eine Phrase so zu Ende geführt, wie ich es nie zuvor gemacht hatte. Ehrlich, noch nie habe ich das so gespielt. Und alle haben so schnell reagiert. Das war atemberaubend. Das hat mich immens inspiriert. Dirigent und Orchester waren total präsent und haben nicht nur aufs Zusammenspiel geachtet. Das ist normalerweise besonders heikel in diesen Klavierkonzerten. Denn der Solist spielt viele Ornamente und Rubato-Passagen. Und die zweite Problematik, Orchestermusiker spielen von Beethoven, Mozart oder Schumann so viele andere Stücke neben deren Klavierkonzerten. Von Chopin aber gibt es nichts außer diesen beiden Klavierkonzerten. Chopins Sprache ist ihnen nicht so vertraut. Es ist also eine Frage, ob sie es gewohnt sind. Ich merke, ob sie noch an ihrer eigenen Stimme arbeiten oder ob sie mir zuhören und wissen, was als nächstes passiert.
Letzte Frage. Sie spielen diese Chopin-Konzerte beide schon länger. Wie ist das mit dem Verhältnis? Chopin wird einerseits immer als Romantiker gesehen, als sehr subjektiver, extremer Romantiker. Aber man muss sagen, er hat eine gute Ausbildung in klassischer Musik. So kann man eigentlich nicht sagen, dass es romantische Musik ist, sondern es ist Chopin, es ist auch sehr klassische Musik.
We have a confusion here between romanticism.
Man muss unterscheiden zwischen Romantizismus in Gefühlen und im Stil. So wie er seine musikalischen Strukturen schafft, ist Chopin eher ein Klassiker. Emotional gesehen ist er Romantiker. Die Gefahr ist, dass man seine Musik romantisch interpretiert, wie die von Rachmaninow zum Beispiel, breit und klanglich aufgeweicht, mit sehr tiefer Emotionalität, ständigem Tempowechsel und heftigen Betonungen. Nein, Chopin ist sehr rein und seine Musik bekommt diese unglaubliche Tiefe, ohne dass ich viel dazugeben muss als Solist. Die Tiefe ist schon da, wir müssen sie nur finden. Seine Musik ist sehr flexibel, sie hat viel Bewegung und Ausdruck. Aber der Klang und unsere Haltung sollten besser klassisch sein.
The sound and the approach, I think, it's served much better by a more classical approach.
Vielen Dank, Jan Liszewski. Der Pianist erklärte seine Sichtweise der Musik Frédéric Chopins bei uns in der Konzertpause von Deutschlandfunk Kultur. Sie sind mit uns heute live in der Philharmonie Berlin in einem Konzert des Deutschen Symphonieorchesters Berlin. Die Pause dauert hier noch ein bisschen. Gelegenheit für Sie und für uns vom Chefdirigenten Robin Ticciatti einiges zu erfahren, wie er sich den Stücken des Programms genähert hat. Das Orchester hat gerade ein sehr dichtes Pensum absolviert. Es gab eine Mini-Tournee nach Amsterdam und Köln mit einem sehr ähnlichen Programm und vor den Konzerten hier in der Philharmonie der Bundeshauptstadt auch noch eine dreitägige Studio-Session mit Aufnahmen von Sergei Rachmaninows zweiter Sinfonie.
It's been wonderful. You know, this is actually what it's all about. Working, playing, getting closer.
Das war wunderbar. Darum geht es doch. Arbeiten, spielen, der Musik näher kommen. Daraus entsteht sehr viel Energie. Wir wollen alle mitgerissen werden, so schwierig es auch sein mag. Wir suchen immer nach einem Idealklang, der ist überall anders. Im Konzertgebau, bei einer Studioaufnahme von Rachmaninows zweiter Sinfonie. Und nun wieder zu Hause mit diesem außerordentlichen Konzert für unser Berliner Publikum. Jede Probe bekommt etwas, wenn ich Heiliges sagen würde, wäre das ein zu großes Wort. Aber unser Respekt für den Prozess, in dem die Musik entsteht, ist doch sehr groß.
Far too big a word, but filled with a respect for the process. Rachmaninoff, if you ask that question.
Und was Rachmaninoff angeht, da gibt es diesen russischen, diesen flexiblen Klang. Und es gibt eine Geschichte in seiner Musik. Besonders in seinem Stück Die Toteninsel kann das hilfreich sein. Diese Dunkelheit, das langfristige Ziel dieses Werks. Dabei hilft eine Story. Stravinskys Ballett kommt dann als Kontrast, diese stark französisch gefärbte, pointillistische Tanzmusik. Eine wilde Orchestrierung, ganz anders als bei Rachmaninows. Es gibt ein paar Querbezüge, aber letztlich ist es eine völlig andere Welt.
Dance, pointillist, French, wild orchestration in a totally different way, actually. I'm sure there are some references and feelings, but it's somehow a totally other world.
Die Toteninsel von Rachmaninow, am Anfang haben wir sie gehört, ein düsteres, gewaltiges Werk. Was finden Sie an diesem Stück besonders spannend? Es ist ja ein Werk, was man nicht unbedingt per se mit Rachmaninow verbindet. Und wo gibt es auch, es gibt ja sicherlich in diesem dunklen Werk auch helle Momente, optimistische Momente. Es gibt ein Thema, was in die Höhe führt. Aber trotzdem, wie ist die zweite Symphonie von Rachmaninow, die Sie gerade aufgenommen haben, auch eine Vorbereitung für dieses Stück? Ein Rachmaninow, der auch selten gespielt wird.
It's not often played, and I think people find it quite well. What is it? What is the piece?
Das Werk ist selten zu hören, und viele Leute fragen sich, worum es da geht. Aber ich sage da ganz klar, es geht um Zeit. Es gibt darin Sibelius und Wagner. Darin verbrennt etwas sehr langsam und geduldig. Man wird von irgendetwas angezogen, etwas Unbekanntem, Dunklem, Schwierigem. Auf dem Weg findet man Sonnenstrahlen oder Flecken. Seine erste Inspiration war ein Schwarz-Weiß-Foto des Gemäldes. Dieses schaukelnde Fünf-Achtel-Motiv in den Celli und Bässen verändert sich ständig. Es wirkt, als ob man sich in die tiefen, träge wogenden Schichten des Meeres, die so dunkel sind, vorarbeitet. Und man muss sich auf diese Reise machen. Es ist recht einfach. Es gibt einen langsamen Aufbau eines Idylls.
To an idyll. This da 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 da. It's like something else. It's a memory.
Das ist eine leise Erinnerung, ein Wunsch, eine Hoffnung. Doch das wendet sich ins Dunkle und wird zu einer Katastrophe. Ein Chaos entsteht. Und daraus entstehen wieder die Gezeiten. Und wir bleiben zurück mit Ebbe und Flut. Das erinnert mich an diese wunderbare Zeile aus Peter Grimes: Die Gezeiten, die auf keinen Menschen warten. Das Meer macht einfach weiter. Und dieses Fünf-Achtel-Motiv kehrt zurück. Es ist ein sehr einfacher Bogen. Und es erinnert mich an seinen Klavierstil, die linke Hand. In seinen Prälude gibt es diese schaukelnde Bewegung ebenfalls. Ich habe einige davon gespielt, die langsamen vor allem. Ich glaube, das ist das Gestor-Prälude. Darin geht es so. Diese schaukelnde linke Hand. Das hat also mit Klaviermusik zu tun. Die Orchestrierung ist so einfach, aber so präzise. Nach fünf Takten kommt das Englischhorn, fünf Takte darauf das Fagott, nach weiteren fünf Takten Klarinette, dann die Flöte. Er ordnet Schatten und Licht so vorzüglich. Man muss dieses Stück einfach geschehen lassen.
Und es ist auch eine gute Vorbereitung, Sie sagen Klaviermusik für Chopin und das Klavierkonzert in F-Moll. Chopin-Klavierkonzerte sind speziell. Ich glaube, die Verbindung zwischen Orchester, Dirigent und Solist muss besonders intim sein, weil es so viel aus dem Moment, aus der subjektiven Empfindung im Moment entsteht in dieser Musik. Sonst ist sie kalt, sonst lebt sie nicht.
I could totally agree. And this is the program somehow. It's very simple, but Rachmaninoff, Chopin, these two.
Das finde ich völlig richtig, und das war unsere simple Programmidee. Rachmaninow und Chopin, diese zwei pianistischen Komponisten, französisch, polnisch und russisch. Und dann Stravinsky, der diese beiden Welten verbindet und auf die Bühne bringt. Das war eine Idee. Chopin hat die Orchesterstimmen so genau geschrieben und so detailliert, oft wird diese Seite aber schrecklich behandelt. Der strenge Klassizismus wird negiert. Manche Leute tun so, als sei das Salonmusik. Was meint er, wenn er ein Fortissimo ins Orchester schreibt?
It's all of those questions, and so we have gone for something very classical, counterpoint.
Wir betonen die klassische Seite, den Kontrapunkt. Wir spielen sehr intim mit Jan zusammen. Jan ist ein Wunder, wie er das Konzert spielt. Ich bin sehr glücklich, dass ich mit ihm zusammenarbeiten kann. Es ist das erste Mal. Sein Spiel ist voller Tiefe und Schönheit, aber niemals egozentrisch. Nicht er will gesehen werden mit seinem Spiel, sondern dem Komponisten dienen. Und es klingt sehr interessant. Ich freue mich drauf.
Und dann haben wir Rachmaninow und Stravinsky Musik fast aus demselben Jahr. Es ist dieselbe Epoche. Und trotzdem denkt man, es sind zwei extreme Seiten. Zwei russische Komponisten im selben Jahr schreiben sie Musik, die ist so extrem anders. Aber es gibt sicherlich auch Verbindungen.
Exactly. I mean, the differences are much easier to go for. I mean, we look at the.
Genau, wobei die Unterschiede viel einfacher zu finden sind. Diese Ballettwelt Diaghilevs, in der Stravinsky gelebt hat, diese technischen Dialoge, die er geführt hat mit Fokin und Nijinsky. Man hört diese Diskussionen in den Noten. Und dann die Welt von Rachmaninow. Er war quasi allein.
Rachmaninow somehow alone.
Aber es gibt auch Dinge, die gleich sind oder ähnlich sind. Muss sie geben, weil es ist Musik derselben Zeit.
Ja.
Das Publikum, die Menschen, das Denken war ja nicht so extrem anders.
As we sit here now, Volker, I can't.
So jetzt, in diesem Augenblick, kann ich das nicht beantworten. Ich finde keine Ähnlichkeiten. Wenn ich jetzt aufstehe und gehe, weiß ich, dass sie beide aus derselben Welt stammen. Irgendetwas muss sie verbinden. Doch mein Intellekt kann keine Worte dafür finden. Und trotzdem fühlt es sich für mich organisch an, diese beiden Stücke in einem Programm zu spielen.
Wir kommen zurück jetzt zum Feuervogel von Stravinsky. Sie machen mit großer Absicht die gesamte Ballettmusik. Man weiß aber, Stravinsky wollte eigentlich den Loisir de Faux nicht mehr ganz haben oder er hatte ein Gefühl, das ist sehr deskriptive Musik an manchen Stellen. Deshalb hat er Suite und Suite und noch eine Suite geschrieben. Yes. Aber es macht auch Sinn, die ganze Musik zu machen.
Ja, yeah, Yes, this gradual rejection of the piece or the style or where he was.
Er hat diesen Stil hinter sich gelassen. Später gefiel ihm das nicht mehr. Aber zu der Zeit, als er den Feuervogel geschrieben hat, war das alles richtig in ihm angelegt. Und auf diese Person beziehen wir uns, wenn wir den Feuervogel aufführen. Das ist wie bei Debussys Pelléas et Mélisande. Wenn man einmal die ganze Oper gemacht hat, will man keine Suite mehr spielen, weil einem alles darin fehlt. Und beim Feuervogel ist das auch so. Man braucht alle Zwischenszenen, den Schmutz, das Erwachen, die Brunnenfiguren im Garten, alles zwischen den Tänzen, das erste Glitzern der goldenen Äpfel, die an den Bäumen hängen, der erste Moment, als die Prinzessinnen nach draußen kommen.
First glinting of the golden apples on the tree. The first time the princesses come down. You know, those moments are missed out in the suite and we just simply get to the scene, we get to the dance.
All das fehlt in den Suiten. Da kommen wir von Tanz zu Tanz, aber wir verpassen den Szenenwechsel. Doch da ist das Stück besonders spannend. Ich habe mit dem Orchester viel darüber gesprochen. Natürlich ist das Stück sehr technisch und vertikal gedacht und braucht viel Präzision. Aber genauso auch Wildheit und Hingabe. Jeder muss sein Leben dafür riskieren. Erst dann wird es ein Feuervogel, der in Flammen aufgehen kann.
Then it becomes a firebird that really combusts into flames.
Geht es Ihnen manchmal auch so bei dieser Musik, dass Sie sich fragen, wie haben die Musiker in Paris damals diese sehr schwere, diese komplexe, diese neue Musik überhaupt technisch spielen können? Sie waren das überhaupt nicht gewöhnt. Und muss man eben, also dieses Risiko oder auch diese Überforderung, also dass sie gar nicht in der Lage waren, das zu spielen, muss man das auch ausdrücken in der Musik. Heute, wenn man sie heute spielt. Heute ist es Standard für jeden Musikstudenten, aber es war damals nicht so.
Just exactly, just think what it sounded like. I mean, the technique it needed.
Völlig richtig. Man muss sich vorstellen, wie es damals gewirkt haben dürfte. Es brauchte eine außergewöhnlich gute Technik. Heute ist es ein Repertoirestück. Es ist ein Paradewerk. Aber es muss lebendig bleiben. Das suchen wir. Es wird nie einfach zu spielen sein.
I don't think it'll ever be easy.
Auch da die Frage, es ist ein Märchen, eine grausame Geschichte, eine schlimme Geschichte und trotzdem gibt es einen, Sie haben gerade in der Probe auch gearbeitet an dieser positiven neuen Atmosphäre, die entsteht aus dieser Musik. Aber es ist seltsam, in dem Ballett ist es, oder in, auch in der ganzen, ist es eine kurze Passage nur am Schluss. Und man könnte denken, es ist nur ein Finale, damit ein positives Finale ist, aber man muss, glaube ich, hart arbeiten, dass es entsteht.
Yes, but Volker, no, no, it's, I think it's not just a quick end. I think this is, I mean, maybe as a musician, maybe we all are, but I am quite obsessed by this drama.
Nein, es ist nicht nur ein schnelles Ende. Als Musiker bin ich immer wieder fasziniert von dem ständigen Weg aus dem Dunkel ins Licht. Den gibt es in fast allen Musikstücken, Beethoven, Brahms, dieser Telos-Gedanke. Dieses Ziel, hier gibt es das auch in Form eines Programms. Der Moment, wo der Streicherklang auffächert wie in einer Riesenharfe, in einer langsamen Bewegung. Und dann das Wunder, dass die alte Welt verschwindet und wir hören nur noch das Solohorn. Wir Musiker wissen, dass das nicht nur ein Ballett und eine Programmmusik ist. Es geht auch um Verwandlung und Besserung. Wenn ich auf der Bühne bin, glaube ich daran. Diese Wandlung vom Dunklen zum Hellen, wofür die Komponisten gekämpft haben. Wir sind ein Teil davon. Auch wenn es nur die vier letzten Seiten einer Partitur sind, müssen die Menschen davon ergriffen werden und fühlen, dass es mehr ist als nur das Ende eines Balletts.
It's more than just an end of a ballet.